Jetzt hinzusetzen und schon mal leise zu werden, damit wir das Vortragsstück von unserem Musikteam hören können. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unser Anfang und unsere Hilfe stehen im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, der Bund und Treue hält ewiglich und der nicht loslässt das Werk seiner Hände. Guten Morgen, schön, dass Sie alle hier sind, um auch heute was von Gottes Wort zu hören und mit uns gemeinsam Abendmahl zu feiern. In Matthäus 20, Vers 28 steht der Wochenspruch für die kommende Woche. Auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen, sondern um uns zu dienen und sein Leben als Lösegeld für alle Menschen hinzugeben. Auch wir sind heute nicht hier, um uns bedienen zu lassen, denn wir wollen Gott mit unserem Gottesdienst dienen. Gott loben dafür, dass wir ihm nachgehen dürfen, dass er seinen Sohn als unser Lösegeld geschickt hat, dass er uns sucht und findet. Dankeschön, dass auch heute wieder so viele an dem Gottesdienst mitwirken. Christian Höhne ist leider kurzfristig erkrankt, deswegen wird Hans-Hermann Pompe für uns predigen und Michael Gudiak wird mit uns beten. Ich bin Hannah Vandenbauer und darf Sie heute durch diesen Gottesdienst leiten. Und auch heute darf ich die berühmte Heckinghauser Frage stellen, ob heute am 7.4. jemand Geburtstag hat. Anscheinend nicht, aber das Singen mit dem tollen Musikteam wollen wir uns trotzdem nicht entgehen lassen. Deswegen singen wir das erste Lied, was im Gesangbuch auf Seite 445 steht.
Ich möchte beten. Lieber Vater im Himmel, in deinem Namen haben wir uns heute Morgen zum Gottesdienst versammelt. Wir danken dir für alles, womit du uns in der vergangenen Woche beschenkt hast. Was wären wir ohne die Kraft, die du uns gibst und die uns trägt? Was wären wir ohne deinen Schutz und deine Hilfe? Was wären wir ohne die Menschen, die du uns in unseren Familien, in unserer Gemeinde und in unseren Freundschaften schenkst? Wir sind dir sehr dankbar dafür. Lieber Herr Jesus, wir kommen zu dir, der du das Licht unseres Lebens bist. Du lädst uns heute ein an deinen Tisch. Du schenkst uns Kraft und Zuversicht durch dein Leiden, dein Sterben und dein Auferstehen. Du verbindest uns heute mit dir und schließt uns zusammen zu deiner großen und ewigen Gemeinde. Wir freuen uns und sind dir sehr dankbar dafür. Amen.
Ich lese aus 2. Mose 16. Hier in der Wüste rottete sich die ganze Gemeinde Israels gegen Mose und Aaron zusammen. Sie murrten: Hätte der Herr uns doch getötet, als wir noch in Ägypten waren. Dort saßen wir vor vollen Fleischtöpfen und konnten uns an Brot satt essen. Aber ihr habt uns herausgeführt und in die Wüste gebracht, damit die ganze Gemeinde verhungert. Der Herr sagte zu Mose: Ich werde euch Brot vom Himmel regnen lassen. Die Leute sollen vors Lager hinausgehen und so viel sammeln, wie sie für den Tag brauchen, aber nicht mehr, damit ich sehe, ob sie mir gehorchen. Am Abend kamen Wachteln und ließen sich überall im Lager nieder. Und am Morgen lag ringsum das Lager Tau. Als der Tau verdunstet war, blieben auf dem Wüstenboden feine Körner zurück, die aussahen wie reif. Als die Leute von Israel es sahen, sagten sie zueinander: Was ist das denn? Denn sie wussten nichts, damit anzufangen. Mose aber erklärte ihnen: Dies ist das Brot, mit dem der Herr euch am Leben erhalten wird. Und er befiehlt euch: Sammelt davon, so viel ihr braucht, pro Person einen Krug voll. Jeder soll so viel sammeln, dass es für seine Familie ausreicht. Die Leute gingen und sammelten, die einen mehr, die anderen weniger. Aber als sie abmaßen, hatten die, die zu viel gesammelt hatten, nicht zu viel, und die, die wenig gesammelt hatten, nicht zu wenig. Jeder hatte gerade so viel gesammelt, wie er brauchte. Die Leute von Israel nannten diese Speise das Manna. Es war weiß wie Koriandersamen und schmeckte wie Honigkuchen. Wir wollen in Verbundenheit mit vielen Christen auf dieser Welt das Glaubensbekenntnis miteinander sprechen. Ich lade Sie ein, dazu aufzustehen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen geborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tag aufgestanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters, von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube, das Sammelergebnis im letzten Gottesdienst betrug 434,55 €. Hierfür schon mal herzlichen Dank. Während des folgenden Liedes wird die Klingelbeutelkollekte gesammelt für das Café Johannes. Das kennt ja eigentlich schon jeder, aber trotzdem noch ein paar kurze Worte. Das Café Johannes gehört zum Herzstück unserer Gemeinde und es wird tolle Arbeit geleistet, die bis in den Stadtteil reingeht. Ein Begegnungs- und Wohlfühlort. Die Kollekte am Ausgang ist heute für den Neukirchner Erziehungsverein bestimmt. Es soll bald ein Chorprojekt geben in der Altenhilfe. Diese Chöre und Singkreise, die dort entstehen sollen, sollen Freude und Gemeinschaft fördern. Was noch dazu kommt, es hilft den Menschen, die an Demenz erkrankt sind. Mit Mitteln aus der Kollekte werden Noten angeschafft, Honorare bezahlt und die Auftritte der Chöre finanziert. Musik tut einfach gut, das merken wir auch jeden Sonntag im Gottesdienst. Mal aus ganzer Seele laut mitsingen, vielleicht auch mal nur summend oder nur pfeifend. Singen macht Freude und schafft Gemeinsamkeit. Wir wollen helfen, dass auch mit diesem Chorprojekt in der Neukirchner Altenhilfe die Menschen berührt und bewegt werden. Und ich hoffe, dass die beiden Projekte sie jetzt so berühren und sie deswegen die richtige Bewegung machen und richtig schön spenden. Vielen Dank. Thank you.
Die Einladung hier zu predigen habe ich am Freitagabend bekommen. Und gestern war ich den ganzen Tag in Rinteln und habe dort einen Kreissynodalvorstand begleitet. Insofern bekommen Sie eine Predigt, die eine Woche alt ist, aber hier noch nicht gehalten wurde. Aber dafür müssen wir den Text und die Lesung ändern und das werden Sie hoffentlich auch verstehen. Wir sind als Menschen Wesen, die immer Bedürfnisse haben. Wir müssen zum Beispiel im Austausch mit unserer Umgebung bleiben. Wir müssen immer wieder aufnehmen, um leben zu können. Denken Sie allein an den Beginn Ihres Lebens. Es beginnt damit, dass zwei Menschen in Liebe zusammengekommen sind und Gott das gesegnet hat. Und dann gab es diesen einen Menschen, unsere Mutter, die gesagt hat, ja, ich bin bereit, dich in mir wachsen zu lassen. 9 Monate lang. Wir müssen atmen, immer wieder Luft aufnehmen. Sie können mal eine Testreihe machen. Ich habe das als Jugendlicher probiert, nicht zu atmen. Meine Testreihen sind gescheitert. Wir können es auch nicht lange ohne Wasser aushalten, nicht sehr lange. Essen geht etwas länger, manchmal wäre das auch gut, aber auf Dauer ist es auch nicht gut. Irgendwann verhungert man. Ich kann mich noch erinnern an Bilder, die so 1989/90 durch die Weltpresse gingen. Da waren ein paar Reporter nach Rumänien gekommen und haben dort in irgendwelchen Häusern völlig verwahrloste, verdreckte Kinder in ihrem Kot gefunden. Die konnten weder sprechen noch sich bewegen. Ich weiß nicht, ob Sie sich noch erinnern. Was war der Hintergrund? Der Diktator Ceausescu hatte 1970 etwa gesagt, wir haben zu wenig Einwohner und hat dann per Gesetz festgelegt, dass alle, die nicht mindestens 5 Kinder haben, Kinder kriegen müssen. Also war Empfängnisverhütung verboten, Schwangerschaftsabbruch sowieso und man kam ins Gefängnis. Und dann gab es Notleidende oder kranke Mütter, die auch gegen ihren Willen schwanger werden mussten. Es wurden gehäuft behinderte Kinder geboren. Und viele wurden in so einer Art Sozialwaisenhäuser abgeschoben, auch die ungewollten Kinder. Und dann griff der Staat ein und hat in diesen Waisenhäusern, angefangen zu selektieren. Den ersten Zugriff hatte der Diktator, der Nachwuchs für seine Leibgarde suchte. Und die Stärksten hat er rausgesucht, die nannte man Sterne der Zukunft. Und dann kam die Securitate, der Sicherheitsdienst, hat auch nochmal selektiert für den Nachwuchs und alle, die übrig blieben, die mit Geburtsschäden, die mit Behinderungen, die mit chronischen Krankheiten oder mit Entwicklungsverzögerungen, die hat man Unwiederbringliche genannt. Diese Kinder wurden in diese Heime abgeschoben und viele von denen starben schon nach wenigen Monaten oder Wochen an Hunger, an Erfrierung, an Unterkühlung oder an mangelnder Hygiene. In Rumänien wurden diese Heime unter der Hand Kindergulag genannt oder auch Wartesaal zum Jenseits. Ein Heim, Sigit, das hat man besonders erforscht, dort hatte man die Absicht zu töten, ohne dass man jemand umbringt, sondern zu töten durch Verwahrlosung. Es gab ein paar Frauen aus der Umgebung, die hatten den Auftrag, dort ab und zu Brei vorbeizubringen. Sie durften aber mit den Kindern nicht reden. Und wenn sie diesen Brei verabreicht hatten, mussten sie wieder die Türen schließen und rausgehen. Die Ärzte, die formal zuständig waren, haben schon mal die Totenscheine ausgestellt, weil sie sowieso nicht hinkamen. Solche Verbrechen an wehrlosen Kindern schreien nach Gerechtigkeit. Aber für mich ist an diesem furchtbaren Beispiel auch klar geworden, dass unser Leben viel, viel mehr ist als nur Kalorienzuführung. Unser Leben ist auch, dass uns jemand anspricht, dass sich jemand uns zuwendet, dass uns jemand wahrnimmt, dass uns jemand würdigt und wertschätzt. Wir wissen schon, vor unserer Geburt, dass Leben Schutz und Entwicklung braucht. Und ich habe einen Text für heute aus Johannes 6, der fragt, was ist wirklich lebensnotwendig? Und die Antwort ist der Satz Jesu, ich bin das Brot des Lebens. Ich lese aus Johannes 6, erst den Vers 35 und dann die Verse 47 bis 51 finden das in der Gottesdienstbibel hinten auf Seite 118, Johannes 6. Jesus ist im Gespräch und antwortet den Menschen: Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nie mehr hungern. Und wer mich glaubt, wird nie mehr Durst haben. Amen, ich sage euch, wer glaubt, hat das ewige Leben. Ich bin das Brot des Lebens. Eure Vorfahren, eure Väter und Mütter haben in der Wüste das Manna gegessen und sind gestorben. So aber ist es mit dem Brot, das vom Himmel kommt. Wenn jemand davon isst, wird er nicht mehr sterben. Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Wer von diesem Brot isst, wird in Ewigkeit leben. Das Brot, das ich gebe, das ist mein Fleisch, also mein Leben. Ich gebe es hin für das Leben der Welt. Herr Jesus Christus, ich bitte dich darum, dass dieses Wort uns trifft, bewegt, aufrichtet und unserem Leben eine Richtung gibt. Amen. Ich habe zwei Punkte heute. Das erste ist, Leben ist empfangen. Leben heißt, wir empfangen. Es gibt in der Sprache des Alten Testamentes ein interessantes Wort, Nefesh, das hat übersetzen die Bibel in der Regel mit Seele, Nefesh. Aber ursprünglich heißt dieses Wort Kehle, Schlund, Rachen. Das heißt, unser Wesen vor Gott wird beschrieben mit dem Organ, mit dem wir aufnehmen, mit dem wir essen und atmen. Also das, was wir dringend brauchen, um überhaupt zu leben. Das heißt doch, unsere Seele meint, von Gott gesehen, unsere Abhängigkeit davon, dass wir immer wieder empfangen. Es meint natürlich unseren Hunger nach Trinken und nach Nahrung. Es meint aber auch unser Bedürfnis nach Obdach und nach Wärme. Unsere Sehnsucht nach gelingenden Beziehungen und angenommen sein. Verstehen Sie, biblisch müsste man nicht sagen, wir haben eine Seele. Da kann man ja Pathologie lange suchen. Nicht wir haben eine Seele, sondern wir sind als ganzer Mensch eine Seele vor Gott. Wir sind ganz und gar ausgerichtet auf den lebendigen Kontakt mit unserem Schöpfer und auf den Kontakt miteinander. Wir sind und bleiben Bedürftige, die immer wieder empfangen müssen. Das ist der Grundrhythmus des Lebens. Und Sie merken das auch daran, dass vieles, was wir empfangen haben, sehr, sehr schnell veraltet, sich abnutzt, verbraucht ist. Am einfachsten, wie gesagt, mit der Luft. Das, was drin ist, während der ganzen Zeit atmen Sie jetzt immer rein, raus. Da müssen Sie gar nicht drüber nachdenken. Und wenn jetzt gleich jemand umfällt, dann hat er eine Testreihe angelegt und versucht, ohne auszukommen. Wir merken das aber auch daran, dass wir immer wieder auf was Neues aus sind, etwas planen, etwas hoffen, was an Angriff nehmen wollen. Und das Verrückte ist, in dem Moment, wo wir meinen, wir haben es, beginnt es zu veralten. Die Zeit verrinnt, der Hunger und die Sehnsucht entstehen immer wieder neu. Ein Theologe, der Manfred Seitz, hat gesagt, man könnte sagen, unsere Seele ist sowas wie unser inneres Bewegtsein, unsere Bewegtheit. Wir sind Seele, wir sind bedürftige, abhängige Lebewesen. Und Jesus benutzt dieses uralte Bild vom Brot, vom Getreide, das gemahlen, gebacken wird, um Menschen satt zu machen. Und damit antwortet er auf die Bedürftigkeit unseres Lebens. Er kommt von Gott in unsere Welt, damit wir nicht vergehen. Er ist in Person das, was wir lebensnotwendig brauchen. Er ist Gottes Brot, das uns am Leben hält. Er ist die Lebenszufuhr aus Gottes Welt, die uns vor dem Tod bewahrt. Die Zuhörer Jesu damals in Johannes 6, die kannten die alte Geschichte von den Vorfahren in der Wüste, die Hannah am Anfang gelesen hat, sehr gut, das Manna, wie Gott ihre Vorfahren der Wüste überleben ließ. Und dieses Kapitel in Johannes 6, wenn Sie heute Nachmittag nochmal zu Hause nachlesen, das fängt auch mit einer Brotgeschichte an, mit dem unglaublichen Wunder, dass aus wenigen Broten 5000 Menschen satt werden und noch was übrig bleibt. Und das sind zwei Erfahrungen, die alte, die man sich immer wieder erzählt hat, und die aktuelle. Die zeigen den Zuhörern, das, was wir brauchen, das ist nicht nur irgendein Gedanke im Kopf, so was Vergeistiges, ein sanftes Wehen, sondern es ist ein Empfinden von irren Gefühlen. Ich weiß nicht, ob jemand von uns schon mal Hunger erlebt hat, manche Ältere vielleicht noch. Richtig Hunger. Ich habe hier alte Menschen in der Gemeinde besucht, ich kann mich noch erinnern an eine alte Dame, die sagte, als wir 1945 über das Haff flohen und nichts mehr hatten, im bitteren Winter. Und ich hatte 4 Kinder bei mir. Man kann froh sein, dass wir nicht hungern müssen. Aber wenn man Hunger hat, dann spürt man das. Und Bedürftigkeit drückt sich immer auch in unserem Leib aus, in unserem Körper. gibt diesen schönen Satz von der großen Theologin Teresa von Avila, die sagt, tu deinem Leib öfter etwas Gutes, damit deine Seele Lust hat, darin zu wohnen. Tu deinem Leib was Gutes, damit deine Seele Lust hat, darin zu wohnen. Also, wenn Sie heute Nachmittag ein schönes Essen vorhaben oder ein Stück Kuchen, gönnen Sie sich das auch. Aber nicht dauernd. Dann nutzt es sich wieder ab und vergeht. Und verstehen Sie, was ich damit sagen will? Biblisch gesehen sind wir als Einheit von Leib, Seele und Geist geschaffen. Es gibt eine uralte Geschichte in der Bibel auf den ersten Seiten, wo der Schreiber der Bibel sich versucht vorzustellen, wie hat denn Gott dieses Wunder geschaffen, dass aus der Materie, die wir sind, Leben entsteht. Und er sagt, Gott hat denn die Erde vom Acker genommen. Sie können auch sagen, Atome, Moleküle. Und hat daraus den Menschen geformt. Und dann hat er ihm seinen Geist eingehaucht. Das Leben, das von Gott kommt, was Gott selber ist. Und so wurde der Mensch ein lebendiges Wesen. Das ist unser Leben vor Gott. Es ist Essen und Trinken, ja. Es ist Lachen und Weinen. Es ist Fühlen und Denken. Es heißt, sich selber bewegen und es kann auch andere bewegen. Leben umfasst unsere Körperhaltung, unsere Gebärden, unser Wachsein, unser Schlafen, unser Gelingen und unser Versagen. Jetzt ist eine der Hauptaussagen dieser Geschichte, dass Lebenshunger nicht durch Kalorien gelöst wird. Kalorien sind keine Lösung für unsere Seele. Wir leben in einer verrückten Zeit. Zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit sterben mehr Menschen an Übergewicht als an Hunger. Es gibt einige Untersuchungen jetzt. Das ist noch nie da gewesen in der Geschichte der Menschheit. Und das Verrückte an der ganzen Geschichte ist, es trifft vor allem die Armen. Denken wir, das ist doch unlogisch. Ja? Warum? Weil die Armen sich nur die billigsten Nahrungsmittel, heißt Zucker und Fette, leisten können. Also gesund sich zu ernähren, ist ein Privileg der Wohlhabenden. Zum wahren Reichtum gehört das heute, sich gesundes Essen leisten zu können. Aber selbst wenn es gesund ist, wissen wir, Nahrung, Überfluss, herkömmliches Brot reicht noch nicht, um unseren Lebenshunger zu stillen. Auch nicht im Bio-Auswahl. Der Hunger kommt doch wieder. Und dann merken wir gewöhnen uns sehr schnell an Gutes. Wir halten das für ein Privileg oder für ein Anrecht und ein Gewohnheitsrecht. Aber weder Überfluss noch Qualität noch materielle Güter können uns als Seele satt machen. Dass wir Seele sind, heißt, wir leben von der Begegnung mit unserem Schöpfer. Jesus wurde, bevor er öffentlich auftrat, von dem Widersacher Gottes in der Wüste versucht. Und er hatte richtig Kohle, 40 Tage gehungert und gefastet. Und dann hat er ihn getroffen in dieser Situation und gesagt, du bist doch Gottes Sohn. Hier liegen Steine. Wäre doch für dich kein Problem, dir eben Brot draus zu machen. Und er hat recht, Jesus könnte es. Und Jesus sagt, weiche von mir, Satan, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von dem Wort, das er dem Munde seines Gottes hört und bekommt. Also, so hat Jesus dem Versucher auf das Angebot vollkommener Sorglosigkeit geantwortet. Das gute Leben heißt, vor Gott ein Empfangender, eine Empfangende sein und zu werden und zu bleiben. Das ist der erste Gedanke. Ich habe noch einen zweiten Punkt bei diesem Bild mit dem Brot. Leben braucht Ewigkeitswert. Leben braucht Ewigkeitswert. Gehen Sie mal hier in eine Bäckerei und sagen Sie, ich hätte gern himmlisches Brot. Das werden Sie nicht bekommen, so gut das Brot sein mag. Und Sie können es auch nicht selber backen. Auch wenn uns die Werbung himmlische Genüsse verspricht oder den siebten Himmel. Was uns aus der Vergänglichkeit von Werden und Vergehen erlösen sollen, muss aus einer anderen Welt kommen, muss aus Gottes Wirklichkeit kommen zu uns. Und das nennt die Bibel in der Regel Himmel. Die meisten Menschen ahnen, auch wenn sie nicht glauben, dass das ein anderer Himmel ist, als dass die Atmosphäre über uns, das Firmament. Aber sie leben, als könne man sich diesen Himmel, diese endgültige Antwort für unseren Durst und unseren Hunger, als könne man sich das kaufen, als könne man sich das erwerben, als könne man sich das sichern, sodass es immer himmlisch bleibt. Die Illusion ist, alles in dieser Welt unterliegt dem Gesetz von Werden und Vergehen. Selbst das Universum, das unendliche Universum, wird aller Wahrscheinlichkeit nach einmal aufhören. Wir werden das nicht erleben, es wird noch Milliarden Jahre dauern. Das stimmt sogar ein Atheist zu, er sagt, es hat einen Anfang und wahrscheinlich ein Ende. Die Frage ist nur, wie man es deutet. Eine alte englische Legende erzählt, als die ersten christlichen Missionare nach England kamen und dort bei einem der Könige, um die Erlaubnis baten zu verkündigen, da hat der König seine Berater zusammengeholt, in so einer richtig alten keltischen Königshalle, also Pfähle und darüber ein Dach, unten alles frei und in der Mitte ein großes Feuer. Und sie saßen da bis spät in die Nacht und haben überlegt, ob sie die reden lassen sollen oder nicht. Und plötzlich flog so ein kleiner Vogel in die Halle in der Nacht und flatterte eine Weile über dem Feuer hin und her, bis er wieder den Ausgang fand. Und dann sagte einer der Berater zum König, könnte das nicht ein Zeichen des Himmels gewesen sein? Das ist doch so mit uns Menschen. Wir kommen aus der Dunkelheit, wir kommen in die Halle des Lebens, wir fliegen eine Weile drin herum und fliegen dann wieder hinaus in die Nacht. Woher kommen wir? Wozu sind wir da? Und wohin gehen wir? Wenn diese Männer für diese großen Fragen des Lebens gute Antworten haben, dann würden wir sie doch gerne hören. Verstehen Sie, das muss jeder Mensch einmal in seinem Leben beantworten. Bin ich mehr als nur so ein Strandgut des Universums, zufällig in meiner Lebenszeit an den Strand des Lebens gespült und danach von irgendeiner Welle wieder weggenommen? Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens. So aber ist es mit dem Brot, das vom Himmel kommt. Wenn jemand davon isst, wird er nicht sterben. Nach dem Brotwunder am Anfang wollten die Menschen ihn zum Brotheiland machen. Sie sind ihm nachgereist und haben gesagt, wir hätten dich gerne immer bei uns. Das hätten wir gerne für immer. Aber ein Brotheiland, den wir für unsere Bedürfnisse verfügbar machen, der entzieht sich. Ein hingebender Retter, ein Hingabeheiland bleibt bei uns, auch wenn wir uns ihm entziehen. Verstehen Sie, dass diese Geschichte relativ am Anfang des Johannesevangeliums schon das Geheimnis des Kreuzes, der Passion berührt. Dieses Brot ist mein Fleisch, das ich gebe für das Leben der Welt. Die Lebenshingabe Jesu ermöglicht unsere Ewigkeit, unser Leben. Und wenn Sie dann im Johannesevangelium die Abendmahlsgeschichte suchen, dann merken Sie, er redet da gar nicht mehr über Brot und Wein, sondern er legt den Akzent auf die Fußwaschung. Kein Wunder, er hat ja eigentlich schon sein Abendmahlskapitel in Johannes 6 gehabt. Zum Brot des Lebens wird Jesus, indem er sich für uns hingibt, das steht im Griechischen wörtlich für den Kosmos, also nicht nur für dich und mich, sondern für die ganze Welt, für das ganze geschaffene Universum. Das ist unser Gott. Er kommt für seine verlorenen Geschöpfe. Er opfert sein Leben, damit wir leben. Seine Liebe sucht uns. Sie geht uns nach, bis in die letzten Tiefen des Todes, damit wir nicht verloren gehen. Das ist übrigens einer der entscheidenden Unterschiede zwischen dem Islam und dem Christentum. Für einen islamischen Theologen ist ein sich hingebender, opfernder Gott in den Händen der Menschen völlig undenkbar. Das ist fast eine Gotteslästerung. Für die Bibel ist Gottes Hingabe gerade der Schlüssel, mit dem Gott und Mensch versöhnt werden. Das, was Menschen nicht leisten können, das nimmt Gott auf sich. Im Kreuz wird die tödliche Wirkung der Sünde überwunden. Gott leidet sich an der Gottfeindschaft der Welt zu Tode. Seine Liebe ist eine nachgehende, eine suchende, eine aktive, die uns Sünderinnen und Sünder nie aufgibt. Was macht das mit uns? Was macht das mit Ihnen und mit mir? Viktor Frankl war einer der berühmtesten Psychiater des 20. Jahrhunderts. Er war Jude und er war im KZ und er hat dieses KZ überlebt und hat ein sehr berührendes Buch darüber geschrieben. Einer seiner Überlebensstrategien war, dass er am Sinn des Lebens auch in dieser Hölle festgehalten hat. Und er schildert eine Situation aus diesem Lager, wo zwei es nicht mehr aushielten und an Selbstmord dachten. Und er half ihnen, einen Sinn des Lebens zu finden, damit sie weiterleben. Und er sagte, für den einen war dieser Sinn die Hoffnung, sein Kind noch einmal wiederzusehen, das auf ihn wartet. Und für den anderen die Hoffnung, das Buch zu schreiben, was er nie schreiben konnte. Sie brauchten also irgendetwas, für das es sich lohnt, weiterzuleben. Er hat dann dazu geschrieben, das lese ich Ihnen mal vor. Ein Mann, dem bewusst wird, dass er die Verantwortung für ein menschliches Leben hat, das anhänglich auf ihn wartet, oder für ein nicht fertiges Buch, der wird nie in der Lage sein, sein Leben wegzuwerfen. Er weiß das Warum seiner Existenz und er wird deshalb so gut wie jedes Wie aushalten. Und dann sagt er glücklich zu werden, das kann man nicht machen. Da sondern das ergibt sich, das erfolgt. Aber wenn man einen Grund hat dafür, dann wird man glücklich. Das ist ein Satz aus dem KZ. Ich ergänze, dieses Warum, was das Wie unserer Existenz aufhebt, das muss so wichtig sein, dass es alles für uns trägt, muss unser Leben prägen. Brot vom Himmel, das ist Gottes ewige Qualität, die in unser vergehendes Leben hineinkommt. Wir müssen sozusagen mit Himmel so infiziert werden, so angesteckt werden, dass der Tod keine Macht mehr über uns hat. Und das ist Jesus selbst, Brot des Himmels, sein Geist in uns, sein Wort in unsere Ohren, seine Liebe in unseren Herzen, sein Auftrag, der in unsere Umgebung ausstrahlt. In ihm gibt es die Hoffnung, das ist unser Ziel. In ihm gibt es den Glauben, das ist unsere Grundlage. In ihm gibt es die Liebe, das soll unser Leben sein. Viktor Frankl schöpfte Kraft, er hat an Gott geglaubt. Und er wusste, wer ein Warum hat, kann jedes Wie überleben. Das größte Warum in diesem Leben, das ist das Ziel, mit unserem Leben Gott zu verherrlichen, mit unserer ganzen Existenz vor Gott zu leben, ihn zu loben, schon hier und dann einmal in einer anderen Wirklichkeit. Amen.
Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, der wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, den wird nimmermehr dürsten. Das ist schön, dass wir diesen Text betrachtet haben. Denn Abendmahl heißt doch, Gott lädt ein in seine Nähe. Und so wie wir das Brot schmecken, so will er auch unseren Lebenshunger stillen. Mit dem Brot des Lebens. Wir wollen miteinander beten und im Gebet wollen wir ablegen, was uns von ihm trennt. Allmächtiger und barmherziger Gott, wir haben gesündigt gegen dich und unsere Mitmenschen in Gedanken, Worten und Taten, im Bösen, was wir getan und im Guten, das wir unterlassen haben. Durch Unwissenheit, Schwachheit und bewusste Schuld. Es tut uns leid und wir bereuen unsere Sünden. Um deines Sohnes Jesu Christi willen, der für uns starb, bitten wir dich, vergib uns unsere Schuld und rufe uns neu in deine Nachfolge. Herr, erbarme dich. Gott spricht uns zu: Mir hast du Arbeit gemacht mit deinen Sünden und hast mir Mühe gemacht mit deinen Missetaten. Ich tilge deine Übertretungen um meinetwillen und gedenke deiner Sünden nicht. Nun gehören unsere Herzen ganz dem Mann von Golgatha. Christus, in der Nacht, da er verraten ward, nahm er das Brot, dankte, brach's und sprach: Das ist mein Leib, der für euch gegeben wird, solches tut zu meinem Gedächtnis. Und ebenso nahm er den Kelch nach dem Mahl und sprach: Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Das tut, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr von dem Brot esst und aus dem Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Christe, du Lamm Gottes. Ich lade die Kinder vom Kindergottesdienst ein, reinzukommen. Ihr müsst nicht hinter verschlossenen Türen stehen. Abendmahl heißt immer auch, es gibt geöffnete Türen. Ihr kommt als Erste gleich nach vorne, damit die hinterher wieder runtergehen können in ihren Gruppenraum. Wir bilden jeweils gleich Halbkreise und Sie wissen ja, wenn genügend vorne stehen, nehmen Sie noch mal Platz. Wir feiern das Abendmahl alkoholfrei und es gibt einen Kelch zum Trinken und es gibt einen Kelch zum Eintauchen des Brotes. Und für die, die austeilen, seien Sie so lieb, wenn Sie das Brot eintauchen wollen, halten Sie es normal in der Hand, damit man sieht. Das ist manchmal so ein bisschen schwierig zu entdecken. Und die Kinder, die hier im Gottesdienst sind, wenn sie mögen, werden gesegnet. Und nun kommt, denn es ist alles bereit. Schmecket und sehet, wie freundlich unser Gott ist. Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn. Er wird's wohl machen. Geht hin im Frieden des Herrn. Ihr seid Gesegnete des Herrn. Amen. Gnädig und gerecht. Und unser Gott ist barmherzig. Wenn ich schwach bin, so hilft er mir. Geht hin im Frieden des Herrn, ihr seid die Gesegneten des Herrn. Amen. Im ersten Johannesbrief heißt es: Wenn uns unser Herz verdammt, so ist Gott größer als unser Herz und erkennt alle Dinge. Geht hin im Frieden des Herrn, ihr seid die Gesegneten des Herrn. Amen. Beim Propheten Hesekiel heißt es, Gott spricht: Ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben und solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln. Geht hin im Frieden des Herrn, ihr seid die Gesegneten des Herrn. Amen. Der Herr ist nahe allen, die ihn anrufen. Er ist nahe allen, die ihn ernstlich anrufen. Geht hin im Frieden des Herrn. Ihr seid die Gesegneten des Herrn. Amen.
Wir laden zu folgenden Gottesdiensten und Veranstaltungen herzlich ein. Nächsten Sonntag, also der 14. April, gibt es zwei Gottesdienste, die ich Ihnen ans Herz legen will. Natürlich den um 10.30 Uhr hier im Paul-Gerhardt-Haus mit Thomas Symack, aber auch den Anbetungsgottesdienst um 18 Uhr ebenfalls hier. Es lohnt sich, bei beiden vorbeizukommen. Annika Boos und Marco Lombardo haben schon beim Mitarbeiterwochenende mit uns gesungen und bieten das auch noch am 12.04. im Sing- und Begegnungskreis an. Treffpunkt ist die Thomaskirche. Es beginnt um 19 Uhr und geht bis 20.30 Uhr. Bisher haben sich 4 Leute gemeldet, die mit zum Willow Creek-Vortrag von Jörg Albrecht kommen. Der ist am Montag, der 29.04. und das Thema zu dem Abend ist innere Stärke. Herzliche Einladung, sich draußen auf der Pinnwand auch noch dazu einzutragen. Heute gibt es auch am Ausgang wieder die Möglichkeit, Kollektenbons zu erwerben. Und in der Woche vom 29. bis zum 3. Mai, also nach den Osterferien, findet wieder die diesjährige Betelsammlung statt. Die ist wie immer in der linken Garage neben dem Paul-Gerhardt-Haus zwischen 10 bis 19 Uhr und samstags dann nur bis 12 Uhr. Und zu guter Letzt, am Montagabend kommt das Presbyterium unserer Gemeinde zu seiner monatlichen Sitzung zusammen. Es werden immer wieder wichtige Punkte und Entscheidungen besprochen und wir als Gemeinde wollen das mit unserem Gebet unterstützen. Schwerpunkt der Sitzung ist das Gespräch mit Vertretern der Diakoniestation. Ich glaube, da will noch jemand was sagen.
Genau, ich wollte Sie herzlich einladen, nächste Woche Freitag zum Feierabendtreff ab 19 Uhr. Es kommt eine Dame aus der GEPA und wird uns etwas rund um das Thema Schokolade erzählen. Natürlich darf man auch Schokolade probieren. Es heißt Fair Naschen. Also wer Lust hat, kommt vorbei.
Wir wollen jetzt gemeinsam Fürbitte halten und ich darf Sie bitten, dazu aufzustehen. Gestorben ist und in der vergangenen Woche kirchlich beerdigt wurde Christa Ritz im Alter von 91 Jahren und Lieselotte Strutz im Alter von 99 Jahren. Unser langjähriges Gemeindemitglied und ehemalige Küsterin des Kirchsaals, Frau Schüssler, ist im Alter von 90 Jahren verstorben. Wann die Beisetzung stattfindet, wird noch bekannt gegeben.
Lieber Vater im Himmel, bitte nimm Frau Ritz, Frau Strutz und Frau Schüssler, gnädig in dein ewiges Reich bei dir auf. Segne und schenke Trost denen, die zurückbleiben. Lieber Vater, wie die Wurzel eines Baumes seine Zweige versorgt, gib du uns, was wir zum Leben brauchen. Schenke Nähe denen, die einsam sind. Gib Heil denen, die krank oder verletzt sind, an Leib oder Seele. Gib Frieden denen, die in Krieg und Streit leben. Schenke Hoffnung denen, die keine Zukunft sehen. Gib Vertrauen denen, die sich nichts mehr zutrauen. Schenke Freude denen, die vor Enttäuschung ausgebrannt sind. Schenke Liebe denen, die sich gehasst und ungeliebt fühlen. Schenke neues Leben denen, die vor Trauer selbst leblos sind. Schenke uns Mut und Vertrauen in unsere Stärken und Fähigkeiten. Zeige uns, wo wir sie einbringen können. Lieber Vater im Himmel, mache uns aufmerksam für deine guten Gaben, die wir empfangen. Wir danken dir für all das Gute, das uns widerfahren ist und uns noch begegnen wird. Gemeinsam beten wir weiter. Unser Vater im Himmel.
Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lass leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen.